So, jetzt ist das Licht etwas schneller angegangen als sonst, aber ihr habt das Video trotzdem, glaube ich, gesehen. Ihr könnt es noch 5-mal sehen. Die Serie geht jetzt 5 Sonntage, einschließlich diesem. Also, der singt, ist mein Neffe. Das Fundament, guck mal bei Amazon Music oder wo auch immer du gucken möchtest. Seine Lieder sind sehr zu Herzen gehend und er hat uns dieses Lied zur Verfügung gestellt, damit wir dieses Bumper gestalten können. Das Fundament, Simon Kosse. Es gibt ein paar Dinge, wenn ich so zurückblicke, die kann ich schon richtig gut. Da bin ich richtig stolz drauf. Und es gibt eine Sache, da bin ich am stolzsten drauf, nämlich warten können. Also warten können ist, es können mir nichts Besseres passieren, als wenn ich warten muss. Also ich freue mich vor allen Dingen darauf, wenn ich warten muss und nicht weiß, wie lange. Wenn ich nicht weiß, meine Königsdisziplin ist sinnloses Warten. Also wenn ich gewartet habe und ich umsonst gewartet habe, also ihr merkt schon, euch geht es wahrscheinlich genauso. Warten ist schwierig. Warten ist eigentlich nicht das, was wir gerne tun. Es gab noch Zeiten, da mussten wir auf den Zug nicht warten, da kamen die Züge pünktlich. Jetzt musst du warten. Manchmal bekommst du eine Anzeige und sie bitten dich um Geduld und bitten dich um Verständnis und danken dir für dein Verständnis. Und ich möchte eigentlich nur laut losschreien, ich habe kein Verständnis dafür und ich habe auch keine Geduld und ich möchte einfach nur pünktlich sein. Ich möchte einfach nur, dass der Zug fährt. Warten. Ich bewundere die Chauffeure, die wichtige Menschen in unserem Land durch die Gegend fahren, denn deren Beruf besteht neben dem Fahren vor allen Dingen auch im Warten. Das heißt, die wichtige Person steigt aus und der Chauffeur wartet in seinem Auto meistens. Er wartet und wartet und wartet und weiß meistens auch nicht, wie lange er wartet. Und wenn dann diese wichtige Person wieder aus ihrem Termin rauskommt, steigt die wieder ins Auto und dann fährt er zum nächsten Termin und wartet wieder. Vielleicht geht es dir ganz genauso. Mit dem Warten haben wir unser Problem. Und besonders haben wir ein Problem, wenn Jesus sagt, warte. Und das ist genau das, was passiert ist, als er vor ihren Augen dann in den Himmel aufgefahren ist, verschwunden ist. Da war er mit ihnen versammelt, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern zu warten. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, na toll, Jesus, das ist ja echt eine Herausforderung. Dieser ganze Stress der letzten Wochen und jetzt bist du schon wieder weg und wir sollen warten. Also wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, wäre ich vielleicht noch etwas vorlauter gewesen als Petrus, hätte ich gesagt, Jesus, gib mir wenigstens mal einen Tipp, wie lange sollen wir denn in Jerusalem bleiben? Hat ja Jesus nicht gesagt, das wussten die Jünger auch nicht. Jesus hat einfach nur gesagt, geht zurück nach Jerusalem und wartet, wartet, wartet. Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. 1 Kilometer weit war das weg. Und in der Stadt sind sie angekommen und gingen in das oberste Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Und dann in diesem Vers 13 wird die ganze Liste der Jünger aufgezählt und dann werden auch noch verschiedene Frauen aufgezählt und für die, die katholisch sozialisiert waren, vielleicht besonders schön zu hören, dass Maria, die Mutter Jesu, auch dabei war. Das heißt also, Maria, die Mutter Jesu, wurde auch dann später mit dem Heiligen Geist erfüllt und hat auch in Sprachen geredet, die andere nicht verstanden haben und so. Also es ist besonders schön vielleicht für dich, der du da einen Zugang zu hast. Jetzt sind die da in diesem Obergemach und warten. Obergemach, für die, die es nicht verstehen, das ist in einem Haus, das war normalerweise ein Flachbau mit einem Zimmer und einem Dach darüber. Und wenn es ein besonders wohlhabender Mensch war, dann hat er sich ein zweites Stockwerk gebaut, ein sogenanntes Obergemach. Und in diesem Obergemach war meistens so ein Festsaal, so ein Versammlungsraum. Und in diesem Versammlungsraum haben sie sich getroffen. Da hat auch Jesus schon das Passamahl, das Abendmahl mit ihnen gefeiert, das eingesetzt. Das war so ihr Kleingruppenraum, ihr Versammlungsraum, ihr Gottesdienstraum. Und ich möchte mir mal vorstellen und dich vielleicht damit hineinnehmen, wie ist es den Jüngern denn da gegangen? Denn wir lesen natürlich dann von den spektakulären Dingen, die dann passieren, von den 3000 Leuten, die zum Glauben kommen, die sich taufen lassen, von allem, was dann mit dem Heiligen Geist da Spektakuläres passiert, wo Leute total berührt sind und überwältigt sind auf eine Weise und auf die andere Weise sich total lustig drüber machen und sagen, ihr seid ja Spinnert. Ihr schaut ja aus, als wärt ihr betrunken. Also verstehst du, das war also schon auch eine Action, die konfrontiert und polarisiert hat. Aber so weit ist es jetzt noch nicht, sondern Jesus sagt, geht mal zurück in euer Obergemach und wartet. Und wie ist es ihnen da gegangen? Also, wenn du das alles, wir haben das ja auch mit dem Alive, mit der Alive-Serie durchbuchstabiert, wenn du dir das alles nochmal vorstellst, Kreuzigung, traumatisches Erlebnis, dann die Orientierungslosigkeit danach, drei Tage, wo sie einfach weggelaufen sind, ihr gesamtes Versagen, ihre Schuld, ihre Blamage, ihre Scham und dann die Aufregung, er ist auferstanden und dann ist Jesus da und ist nicht da und ist greifbar und ist nicht greifbar und sie wissen ja auch noch gar nicht so richtig, was das jetzt letztlich alles zu bedeuten hat. Der Bundeskanzler ruft gerade an. Wenn es wieder klingelt, sagst du, hier bin ich, dein Diener hört, ja. Schaltet euer Telefon aus, dann stört es nicht so. Der Jubel des Einzugs bis zur Kreuzigung, bis zur Auferstehung. Und jetzt sind sie wieder allein. Jesus ist weg. Er ist definitiv vor ihnen verschwunden, aber so richtig verschwunden. Und das Einzige, was er dann noch sagt, ist, geht zurück und wartet. Wartet auf eine Verheißung, die ich euch gemacht habe, wartet auf etwas, was ich euch zugesagt habe. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Es ist eine Gabe des Vaters. Der Vater möchte gerne, dass ihr den Heiligen Geist habt. Es ist gut, dass ich weggehe, sagt Jesus, denn dann kann der Heilige Geist kommen. Als Jesus da war, war er immer nur zur gleichen Zeit an einem Ort und konnte nie an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Aber jetzt, wo Gott selber, der Heilige Geist, zu uns kommt, kann Gott gleichzeitig überall sein. Ein großer Vorteil zum Beispiel. Aber wie lange sollen wir jetzt warten? Kannst du dich nochmal erinnern, hat nicht Jesus irgendwie doch noch irgendeinen Hinweis gegeben? Gibt es nicht im Alten Testament irgendwie ein Hinweis, wie lange sollen wir denn jetzt warten? Und was machen wir jetzt, wenn wir warten? Und das ist enorm spannend, auch gerade wenn du dich jetzt mit dem Heiligen Geist auseinandersetzt und sagst, okay, offensichtlich gibt es da noch mehr. Also nicht nur, dass ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, sondern es gibt offensichtlich auch noch Kraft, das zu tun. Hilfe auf dem Weg. Trost, wenn ich Trost brauche. Korrektur, wenn ich Korrektur brauche. Aber was macht man, wenn man wartet? Man macht genau das, was Menschen machen, wenn sie in eine Krise kommen. Sie beten. Manchmal braucht es eine Krise, dass du überhaupt mal anfängst zu beten. Und ihr kennt ja den Witz, wo ein Arzt an das Krankenbett kommt und sagt, darf ich für Sie beten? Und der Patient total blass wird und sagt, was, so schlimm ist es jetzt schon. Da hilft nur noch beten. Ja, oft ist es bei uns so, Beten ist nicht unser erstes Go-To, sondern unser letztes Go-To. Wenn alle Stricke gerissen sind, dann hilft nur noch Beten. Das könntest du auch umkehren und könntest sagen, ich bete schon mal von Anfang an, ich bete jeden Tag. Ich benutze Gott nicht als Notnagel, als letztes Pflaster, wenn alle Pflaster reißen, sondern ich entwickle eine Partnerschaft mit ihm. Und hier haben die aber auch nichts anderes machen können, als einfach zu beten. Und sie haben gebetet. Gibt es etwas, worauf du gerade in deinem Leben wartest? Mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir jetzt heute über den Heiligen Geist reden, nicht total abgehoben und eleviert sind, also so völlig abgedreht sind, sondern ganz realistisch, weil unsere Situation heute ist vergleichbar mit der Situation damals. Und das war für die damals wie uns heute alles nicht so klar, wie sich das auch alles entwickeln wird. Wir lesen das natürlich in der Apostelgeschichte und danach und kriegen das, haben das alles in der Zusammenschau und denken uns, Mensch, toll, was auf dich zukommt. Und ich meine, gut, 3000 Leute, die sich gleichzeitig bekehren, ist auch ein richtiges logistische Herausforderung. Das ist also nicht nur Spaß. Manche Leute sagen, Mensch, wir wollen Erweckung haben. Ja, dann müsstest du einen Hauskreis gründen, dazu hast du keine Zeit, also gibt es keine Erweckung, weil Gott sagt, komm, ich will dich nicht stressen, ja, weil du hast dafür keine Zeit, du hast keine Zeit dafür, dass 3000 Leute jetzt gespeist werden, untergebracht werden, getauft werden, das ist ja alles richtig Stress und dann jeden Tag neue Leute dazu, die musst du alle kennenlernen, du verlierst voll den Überblick, du kommst total in Stress, du musst Prioritäten verschieben, also wir malen uns das alles so rosig aus, das war damals echt Stress, herausfordernd, aber soweit ist es noch nicht. Worauf wartest du gerade jetzt? Wartest du darauf, dass sich etwas in deiner Beziehung zu deinem Ehepartner zum Guten wendet? Hoffst du, dass sich da was verändert? Hoffst du, dass irgendwie eine Entscheidung in deinem Job stattgefunden wird? Wartest du auf eine Nachricht, ein Arztbericht oder irgend sowas? Wartest du da gerade drauf? Wartest du auf Heilung? Suchst du eine Antwort? Hoffst du auf einen Durchbruch in einer Situation, wo du merkst, ich komme da einfach nicht weiter? Oder dass jemand sein Versprechen einhält oder du auch irgendwie so auf Versprechen stehst oder dich festhältst, die Gott gemacht hat und er hat es noch nicht getan? Verstehst du, was in welcher Situation die Jünger gerade sind? Und in dieser Situation bist genau du auch. In dieser Situation bin genau ich auch. Und warten ist schwer. Warten ist vor allen Dingen schwer, weil wenn du wartest, dann drehen die Gedanken durch. Du hast Zweifel. Hat Gott das wirklich gesagt? Und sie sind das bestimmt nochmal durchgegangen. Sag nochmal genau, was hat Jesus gesagt? Was hast du gehört? Und dann sagen die, wisst ihr was, Leute, fragt mich nicht mehr. Er hat einfach gesagt, wartet, geht zurück und wartet. Mir hat er nicht gesagt, doch, nein, er hat gesagt, wartet. Und dann denkst du, vielleicht glaube ich zu wenig. Manche Leute schieben ja diesen Film, dass sie denken, sie glauben zu wenig. Als wenn du irgendwo Glauben herproduzieren könntest und Gott damit beeindrucken könntest. Jesus sagt, Glauben zu wenig, Glauben zu viel, das ist keine Kategorie. Wenn du Glauben hast, das ist alles, worum es geht, wenn du einfach ihm vertraust, bete ich vielleicht falsch. Verstehst du, das Warten ist schwer, weil alle diese Fragen in dir du fühlst dich plötzlich schuldig. Du denkst, okay, vielleicht stimmt etwas mit mir nicht. Vielleicht habe ich irgendwo noch verborgene Dinge. Vielleicht irgendwie, verstehst du, wie ich meine? Warten ist extrem schwer. Und warten ist schon deshalb auch schwer, weil unsere Kultur eben gesagt hat, wer wartet, verliert. Wer wartet, ist der Loser. Ich will nicht warten, ich will nicht im Stau stehen, ich will nicht mein Bedürfnis aufschieben, ich will es jetzt. Ich will nicht bis zur Ehe warten, ich will jetzt. Du kannst auch mit wem du immer möchtest ins Bett springen, das ist gar kein Problem. Nur wenn du es richtig machen möchtest, wenn du es den Segen haben möchtest, wenn du Gottes Willen tun möchtest, wenn du den Segen für dein Leben haben möchtest, dann frag doch den, der sich damit auskennt, wo, wie der Segen in dein Leben hineinkommt. Du hast ja schon genug Dinge geerntet, wo du sagst, Mensch, hätte ich da mich besser entschieden, hätte ich vielleicht manches Problem mir erspart. Genau. Rückblickend bist man klüger. Aber warten will niemand mehr. Warten, wieso soll ich warten? Nein, du musst, wegen mir musst du nicht warten. Aber kennst du das von den gelben Seiten, hätte jemand fragen sollen, der sich damit auskennt? Sie haben gebetet und sie haben sich an die Bibel gehalten. Sie haben genau das getan, was normalerweise Menschen tun in so einer Situation, und sie haben etwas getan, sie haben etwas gelesen, sie haben etwas gebetet, was schon jemand vor ihnen gelebt und gebetet hat. Mein Vorschlag ist, sie haben den Psalm 40 gebetet. Und ich möchte dir sagen, Gott handelt gerade an dir, wenn du wartest. Gott ist gerade am Werk. Ich frage mich manchmal, warum hat Jesus nicht, ist nicht aufgegangen in den Himmel und hat sofort den Heiligen Geist geschickt? Warum hat er gesagt, wartet? Weil das ist das ganze Geheimnis mit dem Heiligen Geist. Den Heiligen Geist bekommst du, indem du wartest. Aber jetzt nicht wartest im Sinne von wird's bald, ja, so der Gott, der nordische Gott der Ungeduld, kennst du den Hammersbald? Kommst du bald in die Hufe, bist bald fertig, nicht so ein Warten, sondern geduldig hatte ich des Herrn geharrt, dann neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Im Psalm 40 schreibt David etwas, was sie vermutlich auch gebetet haben, weil es ist so stark mit dem Heiligen Geist verbunden. Da betet David, geduldig hatte ich des Herrn geharrt. Und dieses Wort hier ist nicht ein Warten, wo du mit dem Fuß tippst und sagst, wird's bald? Kriege ich das noch vor meiner Rente? Oder so dieses Jahre später? Sondern gespannt harren. So wie der Wächter auf den Morgen harrt, wie der Chauffeur auf den wichtigen Menschen wartet und auf die Tür schaut, bis er durchkommt und nicht eingeschlafen ist oder so gespannt harrt. Und das ist überhaupt keine leere Zeit. Das ist wichtig, um den Auftrag zu erfüllen, ist es wichtig, auf Gott zu warten, auf ihn zu schauen, zu ihm zu reden, mit ihm verbunden zu sein. Wir sind ausgerichtet auf Gott, ein Warten, das sich nach etwas ausstreckt. Und du siehst jetzt, wie dieses Warten in dir etwas bewirkt. Es ist wie so ein Acker, der vorbereitet wird. Es ist wie so eine Entwicklung, die sich in dir entwickelt, dass du bereit wirst für das, was kommt. Und das geht nur im Warten. Das geht nur im Warten. Im Warten kommt die Reife in dein Leben hinein. Im Warten kommt die Selbstbeherrschung in dein Leben hinein. Im Warten kommt die Geduld in dein Leben hinein. Im Warten kommt die Perspektive in dein Leben hinein, dass der andere wichtiger ist als du selbst und es nicht darum geht, dass du deine Bedürfnisse befriedigst, sondern dass du den anderen liebst. Und dann sagt er, er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Und weißt du, diese Botschaft mit dem Heiligen Geist ist keine Botschaft vom Berggipfel. Es ist keine Botschaft, wo du aus einem tollen Retreat oder einer Schweigewoche rauskommst, sondern David ist hier echt im Morast, im Schlamm, in der Grube. Es geht ihm nicht gut. Es geht ihm sogar sehr schlecht. Und in dieser Situation sagt er, stellte er meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Weißt du, man idealisiert diese Leute, die damals das alles durchleben mussten, man idealisiert sie, aber stell dir mal vor, uns würde das widerfahren. Wir hätten all das erlebt, was wir von Ostern, Karfreitag bis Ostern und danach erlebt hätten, hätten unser komplettes Versagen erlebt und wären jetzt alleine und müssten warten. Müssten mit diesem Thema erstmal auch umgehen und vielleicht auch das eine oder andere nochmal durchgehen und sagen, Mensch, da habe ich mich wirklich etwas überschätzt, da habe ich mich wirklich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und in dieser Situation passiert etwas ganz Wichtiges. Ein neues Lied hat er mir geschenkt. Er lässt mich ein Lobgesang anstimmen auf ihn und unseren Gott. Und dieses neue Lied, was hier im Hebräischen, in der hebräischen Bibel genannt wird, ist nicht ein neuer Song, den du dir irgendwo downloadst, sondern es ist eine neue Denkweise, eine neue Grundhaltung, die ist durch das Warten verändert worden, die ist durch die Situation, in der du bist, verändert worden, weil du nicht jetzt einfach nur Zeit verstreichen lässt, sondern weil du dich auf Gott ausrichtest und sagst, Vater, ich warte auf dich, ich harre auf dich, bin total gespannt, was du tun wirst und bis du handelst, warte ich auf dich und rede mit dir und bete mit dir und danke dir und richte mein Leben aus auf dich. Und dieses neue Lied hat er in dieser Grube bekommen. Und dieses neue Lied im Neuen Testament heißt das Metanoia. Dieses neue Lied, das er bekommen hat, ist dieses Lied der Buße, ist das Lied der Umkehr. Neuer Mensch nach der Rettung. Wenn du Jesus dein Leben gibst, wenn du dich taufen lässt, dann bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ein neues Lied hat er mir geschenkt. Lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Und dieses neue Lied, wo hat er das bekommen? Im Sumpf. Im Morast. Da hat er dieses neue Lied bekommen. Und da will dir der Heilige Geist begegnen. Ich möchte einfach dir das deutlich machen, wenn du darauf wartest, dass du Kraft bekommst, dann brauchst du ja keine Kraft, wenn du Kraft hast. Du brauchst keine Hilfe, wenn du Hilfe hast. Du brauchst keinen Trost, wenn du Trost hast. Du brauchst keine Korrektur, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Aber gerade dann, wenn du drin steckst, dann ist es so, dass Gott sagt, da lasse ich dich nicht alleine, da komme ich zu dir. Und du merkst, das Warten, und sie haben gewartet und deswegen mussten sie auch warten, das Warten, sagt uns der Psalm, verändert den Ort. Das Warten ist der Ort der Veränderung. Da passiert etwas mit dir. Vertraue ich dir, Herr? Ich sehe noch nichts. Vertraue ich dir, Herr? Ich sehe noch nichts. Ich sehe noch nicht alles. Vertraue ich dir, Herr? Die echte Transformation geschieht im Warten. Und die Früchte des Geistes wachsen genau dort. Und dann sagt David, es geht dir nicht um Schlachtopfer und andere Gaben. Du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir. Ich sage das mal auf Deutsch, weil vielleicht magst du sagst, so Brandopfer und Sündopfer und so bin ich jetzt überfordert. Ich sage es mal auf Deutsch, Gott möchte von dir kein Imponiergehabe. Gott möchte nicht, dass du dich aufbläst und jetzt irgendwie etwas Gutes tust. Okay, Gott, was möchtest du dann von mir? wenn du von mir auch gar nicht beeindruckt werden möchtest. Da sagt Gott, ich möchte, dass du ein offenes Ohr hast, dass du mir zuhörst. Gehorchen heißt, dass du tust, was ich dir sage, dass du das in deinem Leben umsetzt. Das möchte ich von dir. Hör doch mal zu. Hör mir doch mal zu und lass das in dein Leben hinein. Offene Ohren. Wir haben von diesem brennenden Herzen gesprochen, wo wir gesagt haben letzten Sonntag, dass das Herz träge ist, der Entscheidungsbereich, das ist so das Bild von dem Herzen, dein Willensbereich, dein Entscheidungsbereich ist träge geworden. Du hörst das zwar alles, du hast das alles im Kopf, aber deine Entscheidung hinkt total hinterher. Und dann heißt es, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Das ist genau das, was auch hier der Psalm sagt. Und dann hör mal, was die Veränderung ist. Da wirkt schon der Heilige Geist, da wirkt schon der Heilige Geist. Deshalb antworte ich, hier bin ich. Hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, gilt mir. Wisst ihr, der Heilige Geist kommt zu den Menschen, die sagen, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, sende mich. Und zu diesem hier bin ich kommst du nicht einfach so leichtfüßig, sondern zu diesem hier bin ich kommst du, indem du auf Gott wartest, indem du dich mit ihm auseinandersetzt, indem du wahrnimmst, in welchem Schlamassel du eigentlich drin steckst. Und indem du anfängst, ein neues Lied zu singen. Nicht die alte Leier, sondern eine neue Denkweise. Totale Transformation, totale Veränderung. Deshalb antworte ich, hier bin ich, komplett zur Verfügung zu stehen. Und dieser Text hier im Psalm 40 ist so tief, dass der Schreiber des Hebräerbriefes es auf Jesus dann angewendet hat. Du findest das im Hebräerbrief im Kapitel 10, Vers 5 bis 7, findest du dieses Zitat. Aber was hatten die Jünger alles versprochen? Petrus hat gesagt, weißt du, Jesus, ja, das wird bestimmt nicht leicht jetzt mit dieser Kreuzigung und so. Und du sagst, alle werden dich verlassen. Nee, ja, das kann ja sein, das sind ja auch alles Loser. Aber ich stehe jeden Sonntags morgens hier und baue die Stühle auf. Ich bin der Einzige, der dann hier kommt und aber bestimmt auch nicht verschläft. Ich werde dich nicht verlassen. Alle werden dich verlassen, aber ich werde dich nicht verlassen. Was haben die alles versprochen? Wie wollten sie dem Jesus imponieren? Gockel, gockel, gockel. Ja, und ihr, die auf dem Bauernhof wisst, dass der Hahn, der rumgockelt, wo steht er drauf auf dem Haufen Mist? Ja, bisschen Realismus in deine Gockelei. Und Jesus hat aber nicht gesagt, ihr Gockel, ihr dreht doch völlig am Rad. Er hat sie alle zurückgeholt. Er hat sie alle in Liebe zurückgeholt. Er hat gesagt, wisst ihr was, Leute, ich habe schon von Anfang an gewusst, dass ihr es nicht schaffen könnt. Deswegen bin ich ja gekommen, weil ihr es nicht schaffen könnt. Ihr könnt es nicht schaffen. Und wenn wir das nur einfach verstehen würden, ich kann es nicht schaffen, dann wäre ich schon bereit, dass der Heilige Geist anfängt, mich zu durchfluten. Kann es nicht schaffen. Und jetzt sind sie im Obergemach und eigentlich sagt ihnen Gott, Ihr habt mich nicht beeindruckt und ihr müsst mich auch jetzt nicht mehr beeindrucken. Lasst das einfach stecken. Deswegen antworte ich, Herr, hier bin ich. Jesus ist das Lied, Jesus ist das neue Lied. Jesus ist die Antwort, die Gott gegeben hat. Jesus ist das Lied, das wir singen, wenn ich deinen Namen her singe, Jesus, komm, Heiliger Geist. Jesus ist die Antwort. Du kannst es nicht schaffen. Du kannst es versuchen und du kannst genauso auf die Nase fallen, wie die Jünger auf die Nase gefallen sind, aber du kannst es nicht schaffen. Der Psalm 40 sagt, lass das. Gott will keine großen Opfer, die du dir nicht leisten kannst. Er macht dir keinen Druck, fromm zu klingen. Er macht dir keinen Druck, das Richtige zu sagen. Er will dich mit deinem offenen Ohr, mit deinem ehrlichen Herzen, mit deinem einfachen Hier bin ich, Herr, hier bin ich. Und dann sagt er kommt so richtig so ein Schwung in seinem Leben hinein, wo er sagt, vor der ganzen Gemeinde erzähle ich voll Freude, wie gut du bist, Herr. Herr, du weißt, nichts kann mich davon abhalten, davon zu reden. Jetzt ist David auf dem Höhepunkt. Nie will ich verschweigen, dass du für Recht sorgst. Vor der ganzen Gemeinde rede ich von deiner Treue und deiner Hilfe und ich erzähle deine große Liebe und so weiter. Herr, du wirst mir niemals dein Erbarmen versagen. Deine Liebe und Treue werde ich stets bewahren. Vielleicht hast du das auch schon mal so erlebt, wo du dann so richtig total happy bist. Aber du weißt genau, so wie ich auch, das ist nicht eine Erfahrung, die von Dauer ist. Denn der Vers danach heißt es, direkt danach heißt es, unlösbare Schwierigkeiten türmen sich vor mir auf. In dieser Spannung stehe ich auch. Natürlich stehe ich hier vorne und freue mich total und bin begeistert über das, was Gott tut. Aber im selben Augenblick sehe ich auch die unlösbaren Schwierigkeiten, die sich auftürmen. Ich sehe meine eigenen Verfehlungen, die mich eingeholt haben und die Folgen, die ich gar nicht absehen kann, die meine Verfehlungen bewirken. Und sie mussten auch ihre eigene Schuld durcharbeiten. Sie mussten mit dem, was sie erlebt haben, ehrlich umgehen. Das ehrlich anschauen und das nochmal miteinander bereden. Und dann sagt er, jeder Mut hat mich verlassen. Und manchmal denke ich mir, vielleicht sind diese 10 Tage auch flexibel gewesen. Vielleicht hat Gott einfach gesagt, jetzt geht mal einfach mal in euch, Leute. Werdet mal realistisch. Und erkennt, dass ihr natürlich schon total toll seid und auch begeistert seid, alles zu erzählen. Auf der anderen Seite aber doch auch erdrückt werdet von euren Schwierigkeiten und von euren Verfehlungen. Genau da kommt der Heilige Geist rein. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer geben wird. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Der Heilige Geist ist der Beistand. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus macht. Der Heilige Geist macht uns mutig. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Der Heilige Geist zeigt uns, was wahr ist. Der Heilige Geist stärkt uns. Der Heilige Geist zeigt uns, was richtig ist. Und der Heilige Geist ist nicht ein Schaum, den du eine Stunde von 10 bis 11 hier im Gottesdienst irgendwie vielleicht siehst oder auch nicht. Sondern der Heilige Geist ist das, was du jeden Tag erlebst in deinem konkreten Leben. Wo du auf der einen Seite begeistert bist davon, möchtest gern erzählen, was Gott tut, auf der anderen Seite von überwältigenden Schwierigkeiten erdrückt wirst und du dich schämst für das, was du tust. Genau da möchte der Heilige Geist rein. Da möchte er bei dir sein, da möchte er an deiner Seite sein und möchte dich nicht alleine lassen. Er möchte nicht sagen, so jetzt stellst du dich in die Ecke und schämst dich und schaust mal, wie du zurechtkommst. So wie es deine Eltern vielleicht gesagt haben. Der Heilige Geist wird euch erklären, euch alles erinnern, was ich gesagt habe. Stärken, aufrichten, ermutigen, standfest machen. Alles, was dich nicht stärkt, alles, was dich nicht aufrichtet, das ist nicht vom Heiligen Geist. Kannst du direkt einfach rausschmeißen. Sagst du, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Ich lade dich nicht ein, setz dich hier nicht hin. Und dann sagt David, und wir sind immer noch in diesem Psalm, lies ihn zu Hause, meditiere ihn in der neuen Genfer Übersetzung. Ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen, Herr, sorge für mich. Sorge für mich, denn du bist mein Helfer und Befreier, mein Gott, zögere nicht lange. Eine andere Übersetzung sagt, eile mir zur Hilfe. Und weißt du, ich glaube, sie haben da geschrien. Ja, Jesus sagt in Lukas, wir sollen beten und wir sollen unsere vornehme Zurückhaltung aufgeben. das ist diese Geschichte mit dieser Witwe, die diesem Richter so furchtbar einheizt, dass der denkt, sagt, ich muss ihr jetzt recht geben, sonst werde ich total verrückt. Diese Frau ist crazy. Und Jesus sagt, und der Psalm sagt, du bist meine Hilfe, du bist mein Freund. Mein Gott, zögere nicht, eile mir zur Hilfe. Und ich stelle mir das so vor, wie sie diesen Psalm meditiert haben, wie sie sich auseinandergesetzt haben mit all diesen inneren Spannungen, die sie haben, wie sie geharrt, auf Gott gewartet haben, zu ihm hingeschaut sind, wie diese Stürme in ihren Köpfen passiert sind, wie sie sich das alles überlegt haben und wie sie dann zu diesem Ende dieses Psalmes kommen und einfach nur schreien, Herr, wir können es nicht alleine, eile uns zur Hilfe. Und dann begann plötzlich ein Rauschen, weil da kommt Gott, wenn du ihn bittest, dir zu helfen, dann kommt er. Kommt er in dein Leben, kommt er in deine Familie, kommt er in deine Finanzen, wo auch immer du unlösbare Schwierigkeiten hast, kommt er rein. Und was bedeutet das jetzt konkret für dich? Sing dem Herrn ein neues Lied. Sing dem Herrn ein neues Lied, auch wenn du noch im Sumpf steckst. Das kannst du jetzt heute schon tun, wenn du jetzt den Kaffee getrunken hast, der bringt dich dann noch ein bisschen auf Touren und dann nach Hause fährst, kannst du schon jetzt anfangen, dem Herrn ein neues Lied zu singen. In deinem Sumpf, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Herausforderungen, in deinen Ängsten. In deinen Ungelösten, den kannst du jetzt schon dem Herrn vertrauen und sagen, Herr, ich singe dieses neue Lied, ein Lied und ich schaue zurück, was du ja schon bisher getan hast, Herr, und ich will mich dadurch für die Zukunft ermutigen, du bist treu gewesen, du hast Wunderbares getan, ich singe jetzt dieses neue Lied zu dir. Das Zweite, was es für dich bedeutet, wenn du diesen Psalm meditierst, ist, hör auf, Gott beeindrucken zu wollen. Lass es einfach sein. Gott ist nicht beeindruckt von dir. Und du kannst ihn nicht beeindrucken. Gott liebt dich bereits. Du bist schon geliebt, vollständig und bedingungslos. Du kannst nichts hinzutun. Es macht es nicht besser. Steht nur im Weg. Sag einfach, ja, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und das Letzte, was du tun kannst, und das ist vielleicht das Schwerste, bring deine echten Gefühle vor Gott. Lass es raus. Wenn du vielleicht erträgt das nicht alle Leute um dich herum, dann gehst du irgendwann in den Wald aber schau, dass nicht jemand die Polizei ruft, weil du so schreist. Ja. Oder geh in irgendeine Kammer oder in den Stall oder was auch immer, wenn die Schweine gefüttert werden oder bevor sie gefüttert werden, da ist es sehr laut, da kannst du dann schreien und mit Gott reden, ganz ehrliche Gefühle. Der Heilige Geist ist dein Beistand und er kann damit umgehen, aber werde ehrlich. Werde ehrlich. Herr, ich rufe zu dir. Sei nicht höflich. Ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen, Herr. Sorge für mich. Denn du bist mein Helfer und mein Befreier, mein Gott. Zögere nicht länger. Und weißt du, wenn du anfängst, das so zu beten, kommt die Power in dein Leben hinein, die ist verheißen. Das ist eine Verheißung des Vaters. Die ist schon ausgegossen, die ist schon da. Aber sie braucht Herzen, die sagt, Herr, hier bin ich, eile mir zur Hilfe. Ich brauche deine Hilfe.